auch über Manipulation. Und Manipulation mit dem Zweck von Kontrolle. Also andere zu beherrschen durch manipulative, durch seelische, emotionale oder durch Worte oder durch Geld. Also durch verschiedene Themen sind wir durchgegangen. Und mehrere Leute haben Befreiung erlebt. Und der Hermann hat gebeten, wenn die Leute, wie hier sind heute Abend, die wie nicht gebeten möchten, dass sie bitte rausgehen. Weil es kein Show und einfach als Respekt für die Leute, für die wir beten. Als Respekt gegenüber die, wie beten. Manche werden von Gott berührt, sie weinen, andere haben Befreiung und so weiter. Und die, wie bleiben, dass sie einfach nicht anfangen zu schwätzen, aber dass sie sich von Gott imprägnieren lassen und dass sie in die Gegenwart Gottes bleiben, mit Respekt und mit Ehrfurcht vor Gott und auch mit Respekt für die anderen, weil wir dienen hier, wir sind sensibel, wir müssen hören, was Gott zu sagen hat. Wir sind dankbar dafür. Das Thema heute Abend ist, wie behält man die Befreiung? Befreit zu werden ist gut, aber Gott arbeitet nicht allein. Er arbeitet mit uns zusammen. Viele Leute werden befreit und es passiert nicht viel. Gott hat auch zu Josua gesagt, ich gebe dir das Land, da ist dein Erbteil, aber du musst es annehmen. Und so ist es mit uns. Das Land ist unser Herz, ist wo der Teufel eine, oder unsere Seele, wo der Teufel die Herrschaft haben will. Körper, Krankheit, Seele. Da will der Teufel eine Herrschaft haben in uns. Und Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und wir denken manchmal, ah, die Werke des Teufels, das ist draußen, das ist die Prostitution, die ganze Drogenleute und alles Mögliche. Aber du und ich, wir haben Erlebnisse gehabt, negative Erlebnisse. Und das sind manchmal Türöffner, wo der Feind reinkommen kann. Und wo der Feind dann Besitz nimmt. Ob du ein Kind bist, ob du älter bist, ob du schwach bist, ob du stark bist, egal wie, der Teufel nimmt keine Rücksicht. Und wenn du ein Kind bist, kannst du dich nicht wehren. Wie viele Kinder sind verletzt, weil sie haben das Herz offen und auf einmal schreien die Eltern mit sie und sie kriegen alles ins Herz rein. Angst kommt rein und es ist viel Missbrauch, ein seelischer Missbrauch. Viele Leute sind missbraucht worden. Und Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Er ist gekommen, der Geist des Herrn ist auf ihn, Lukas 4, um die Gefangenen zu befreien, damit wir Freiheit erleben. Weil Gott möchte, dass wir alle frei sind. Aber er wird niemanden vergewaltigen. Erstens, er geht nicht über dein Wille, weil Gott respektiert dich. Wir haben gestern, also die Tage geredet über die zwei Reiche, der Reich der Finsternis und der Reich des Lichtes. Bei Gott funktioniert ein bisschen alles anders. Gott lässt dir ein freier Wille und du musst dich entscheiden und dann musst du auch kämpfen, weil wir haben einen Kampf. Die Bibel spricht ganz klar von einem Haus. Wenn man über Befreiung redet, Befreiung von einem Leben, ist gleich wie ein Haus, wie man von oben bis unter reinigt. Das könnt ihr nachlesen in Matthäus 21, Vers 12 bis 15. Matthäus 21, Vers 12 bis 15. Für die Leute, die gebildet worden sind oder die schon Befreiung erlebt haben. Das kann normalerweise ein Anfang sein. Der Wunsch Gottes für euch ist, dass jeder Bereich unseres Lebens frei wird und unter seiner Herrschaft ist. Wenn du in einem Bereich in deinem Leben hast, wo du sagst, ich habe nicht die Kontrolle, das ist stärker als ich, dann hat jemand anderes die Macht als du. Und da müssen wir diese Sachen, es können verletzte Gefühle sein, es können Erinnerungen sein von der Vergangenheit, es können Dämonen sein. Und deswegen brauchen wir Gebet untereinander. Jesus möchte, dass der ganze Bereich unter seiner Herrschaft, unter seiner Kontrolle ist. Und das ist öfters ein Prozess. Es geht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Es geht nicht alles auf einmal. Manchmal ja, aber ich habe das selten erlebt. Die meisten Fälle ist Schritt für Schritt. Wir nehmen das Land an, Schritt für Schritt und Schritt für Schritt. Und man sieht, man geht weiter mit Gott, ob hat man wieder einen Bereich und hier hat man keine Herrschaft. Und dann müssen wir lernen, mit Gott zusammen gegen diese Sache zu kämpfen. Weil man sieht, dass vorher waren wir Sklave, aber es war uns nicht bewusst. Und das bremst uns in unserem Weg mit Gott. Ihr müsst keine Angst haben, nach vorne zu gehen, um Gebet, um zu bitten, dass die Leute für sie beten. Gott hat Leute gesetzt und jeder hat besondere Salbung. Er hat Leute gesetzt, die eine Salbung haben, für Dämonen auszutreiben, andere für Heilung, andere für innere Heilung. Gott hat Salbung gesetzt, besondere Salbung. Jeder Christ kann Dämonen austreiben, aber manchmal Gott gebraucht Menschen, wie er aussucht, und die gibt er was Besonderes. Also habt keine Angst, kommt einfach zum Gebet. Ich werde ein paar Prinzipien mit euch mitteilen, damit ihr ein Gleichgewicht bekommt und ein gutes christliches Leben. Zu viele Christen laufen rum mit Problemen. Ja? Zu viele Christen. Es ist Zeit, dass der Volk Gottes und der Kinderschuhe rausgeht und als erwachsen wird. Manchmal sehe ich Leute, die sind 20 Jahre Christ und die laufen nur mit der Windel rum. Und das ist traurig. Oder? Wenn ihr Leute seht, die 20 Jahre alt sind und die laufen nur mit der Windel rum, ist nicht so schön. Oder? Und er stinkt. Und er stinkt. Das ist es. Aber wir sollen ein Wohlgeruch sein. Das ist, was die Bibel sagt. Deswegen habt keine Angst, kommt und Gott wird euch freisetzen. Amen? Okay. Prinzip Nummer 1. Also das Thema ist, wie man seine Befreiung behält und wie man in die Freiheit lebt. Weil das ist der Wunsch Gottes, dass wir von nichts beherrscht werden, außer freiwillig von ihm. Amen. Punkt Nummer 1 lesen wir in Jakobus 4, Vers 7. Vielleicht wird es ein bisschen trocken, weil es ein Lehrteil und Lehre ist manchmal trocken. Jakobus 4, Vers 7. Das, was wir tun sollen, ist uns der Herrschaft Jesus bewusst unterstellen. Wenn wir das nicht tun, wenn ihr da nicht bereit seid heute Abend, ich rede ganz klar und ganz deutlich, dann kommt bitte nicht nach vorne, weil ich verliere meine Zeit und du auch. Und meine Zeit ist zu schade und deine auch. Wenn du weiter sündigen willst, dann hat es keinen Sinn, dass du nach vorne kommst. Du musst es frei sein wollen und du musst sagen, ich höre auf bewusst mit der Sünde. Weil wenn du sündigst, öffnest du die Tür für den Teufel. Es bringt nichts, dass man 20 Dämonen raustreibt und du lebst wieder in Sünde. Komm 140 zurück. 140, die Bibel sagt mal 7. 20 mal 7 macht 140. Amen. Also hat es keinen Sinn. Wenn du nicht bereit bist, dein Leben in Ordnung zu bringen, hat es gar keinen Sinn, dass du nach vorne kommst. Wichtig ist es, dass deine Auge immer auf Jesus gerichtet sind und dass du Nein sagst, wenn der Teufel kommt und dich versucht. Und das ist eine Entscheidung. Du bist das Produkt von deiner Entscheidung. Was du bist heute, ist die Entscheidung, wie du früher getroffen hast. Du kannst niemanden anders verantwortlich machen für deine Fehler oder für deine gute Sache, wie du gemacht hast. Du bist selbst verantwortlich vor Gott. Einmal sagen die Christen, der Teufel sitzt vor der Gemeinde und ist am Weinen. Und dann kommt jemand vorbei und sagt, ja, Teufel, was hast du? Sagt er, die da drinnen, die geben mir die Schuld für alles. Könnt ihr nachvollziehen? Er ist nicht für alles schuld. Der Teufel hat nur Raum, wo du ihm Raum gibst. Weil Gott hat dir gesagt, die Sünde wird sein vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. Du hast die Möglichkeit, über sie zu herrschen. Aber du musst es wollen. Wenn du bequem, passiv und faul bist, Entschuldigung, dann bist du selber schuld. Dann musst du deinen Hintern hochheben und was tun. Und nicht sitzen bleiben und warten, dass alles zustande kommt. Das kommt nicht von allein. Du musst was tun. Da lacht jemand. Du Volltreffer, danke Jesus. Jakobus 4, Vers 7. Ordnet euch also Gott unter. Wo sollen wir uns ordnen? Gott unter. Nicht unsere Gefühle, nicht unsere Gedanken, unter seinem Willen. Wir müssen verheiratet sein mit dem Willen Gottes. Eins sein mit seinem Willen. Leistet dem Teufel Widerstand, dann wird euch vor euch fliehen. Leistet der Teufel Widerstand. Wir sollen kämpfen. Ist ein Kampf. Wir sind in einer Armee. Wir können nicht passiv sein. Es gibt keine Schweizer oder also Neutralität. Es gibt schon Schweizer, aber wir sind nicht wie die Schweizer, neutral oder passiv. Im Reich Gottes oder in der Welt gibt es das nicht, in der geistlichen Welt. Oder du bist bei Gott, du bist in der Finsternis oder du bist im Licht. Dazwischen geht es nicht. Elia hat gesagt, wie lange wollt ihr noch humpeln? Nach rechts oder nach links? Oder ihr dient Baal oder ihr dient Gott? Wer dienst du? Kannst du selber die Frage beantworten. Und dann sieht man weiter. Wenn wir bereit sind, den Teufel zu widerstehen, hier haben wir die Verheißung, ordnet euch also Gott unter, leistet den Teufel Widerstand, dann wird euch vor euch fliehen. Also Gott sich unterordnen, dann sind wir unter seiner Autorität und unter seiner Herrschaft. Und der Teufel kann nichts tun. Der Teufel kann nur was tun, wenn wir nicht unter die Herrschaft Gottes sind. Dann sind wir auch nicht unter seinem Schutz. Wenn du in Sünde lebst und es passiert die Sache, kannst Gott nicht anklagen, bist du selber schuld. Zweiter Punkt. Mit der Sünde brechen und aufhören zu sündigen. Römer 12, Vers 9. Der Sünde, nichts mehr wissen wollen von der Sünde. Römer 12, Vers 9. Und der Sünde hassen. Das ist, was die Bibel sagt. Römer 12, Vers 9, da lesen wir. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse. Verabscheut das Böse. Wir sollen das Böse verabscheuen und Gott lieben. Der Sünde müssen wir hassen. Dann müssen wir alles, was der Feind benutzt hat, als Eingangstür in unser Leben, wegmachen. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel mit Pornografie. Pornografische Video. Pornografische Bücher und so weiter. Weg damit. Okkulte Sachen, Bücher, Tarotkarten. Alles, was mit New Age in, was mit New Age ist, satanische Musik, alles weg. Religiöse Sachen, Statute und so weiter, wie von anderen Götze sind. Weg bei dir zu Hause. Wenn du nach Hause kommst, bete und frag Heiligen Geist, ist was in meinem Haus wieder nicht wohlgefällig ist. Wenn du was in deinem Haus hast, hast du eine Eingangstür. Bei meiner Bekehrung habe ich zwei Bronzenfiguren gehabt. Und dann gehe ich da vorbei und irgendwo in meinem Geist spüre ich, es stimmt etwas nicht. Und dann nehme ich diese Ding und lieb's hoch, das war von China, lieb's das hoch und da war ein Drachen. Und der Drachen, wer ist das? Wer ist das Zeichen vom Drachen? Habe ich das genommen und weggeschmissen. Der Teufel hat dann ein Anrecht, wenn du was hast bei dir zu Hause. Passt auf, Sachen wie von anderen Ländern kommen, von Afrika, Asien und so weiter. Manche machen Hexerei über diese Sachen und ihr kriegt das als Geschenk und ihr habt einen schönen Dämon zu Hause hängen, ohne es zu wissen. Das gibt's. Ich kann euch genug Beispiele sagen. Ich habe schon mit Leuten gebetet, die sind nicht frei geworden. Dann denke ich, Mensch, was ist hier los? Das darf doch nicht wahr sein. Und dann hat mir Gott gezeigt, hat mir Gott die Augen gemacht auf seine, hier hat er einen Anhänger gehabt. Und das war das Problem. Sein Anhänger hat er ihn weggenommen. Der Teufel hat kein Recht mehr gehabt in sein Leben. Er müsste gehen. Also prüft, was ihr habt. Seid nicht blöd und schmeißt nicht alles weg. Ja? Prüft. Prüft die Sache und betet, dass Gott euch Offenbarung gibt. Verkauft sie nicht und gibt sie auch nicht. Das könnt ihr sehen in Apostelgeschichte 19, Vers 19. Ich werde das nicht lesen. Aber sie haben alle okkulte Sachen verbrannt und weggeschmissen. Für die, wie schreiben, Apostelgeschichte 19, Vers 19. Und dann geht nicht in Sachen, wie nicht gut seid für euch. Römer 13, Vers 14. Legt als neues Gewand dem Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für euren Leib, dass die Begierde erwachen. Wenn du Probleme hast mit Sexualität, geh nicht zu nah an den Puff. So einfach ist es, das ist was bedeutet. Ja? Wenn du Probleme hast in manchen Bereichen, wenn du Probleme hast Spielsucht, wenn du in ein Casino gehst, dann bist du selber schuld. Ja? Also flieht diese Sache. Wo ihr Probleme gehabt habt früher in eurem Leben, geht nicht zu nah an diese Sachen, wenn ihr Befreiung erlebt habt. Weil die werden sofort wieder kommen und zum Beispiel über Puffs oder so weiter, da gibt es Geister und Mächte, Lustgeister und alles Mögliche, die sind da. Und die sind da mit Macht, weil sie aber ein legales Recht dazu sein. Das sind territoriale Mächte, wie manchmal über Sachen sind. Und wenn wir uns da nähern, ganz klar, dann zieht's. Und da, wenn du in dem Bereich Probleme hast, also geh nicht, wo ein Puff ist, hau ab. Und wenn du gesund bist, dann kannst du wieder hingehen, vielleicht beten, wenn dich Gott schickt. Dritter Punkt. Wir müssen lernen, unsere Gedanken unter Kontrolle zu stellen. 2. Korinther 10, 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alle Gedanken gefangen, so dass es Christus gehorcht. Das Problem, du kannst nichts machen, wenn der Teufel an die Tür klopft und er gibt dir einen Gedanke. Aber was du machen musst, ist nicht nachzudenken über diese Gedanken. Wenn du anfängst, über diese Gedanken nachzudenken, dann bist du schon verloren. Ja? Die Bibel sagt ganz klar im Jakobus, sehen wir, ja, der Gedanke kommt, dann hast du gefallen und dann du gebärst und dann kommt die Sünde. Ist wie ein Akt. Der Mann mit der Frau zusammen, dann kommt der Same, dann kriegt sie ein Kind und dann ist es da. Und so ist es, der Gedanke kommt, du hast Lust daran, du bist schwanger und dann es gebärt die Sünde. Genau das gleiche ist es, derselbe Prozess. Also wenn der Gedanke kommt, sofort unter den Gehorsam Jesu stellen. Nicht diese Gedanken akzeptieren und in dir wirken lassen. Fäng nicht an zu denken über diese Gedanken. Wenn der Gedanke falsch ist, sagst du in Jesu Namen, raus. Aber für das musst du voll sein vom Wort Gottes, damit du dagegen kämpfen kannst. Wir kommen näher darauf. Epheser 4, Vers 27. Epheser 4. Es wird viel Bibelarbeit sein. Es ist Bibelgymnastik heute Abend für eure Finger. Epheser 4. Vers 27. Was steht da? Gebt dem Teufel keinen Raum. Wie kann man dem Teufel Raum geben? In unsere Gedanken. Also gebt dem Teufel keinen Raum in eure Gedanken. Die Versuchung ist keine Sünde, aber nachzugeben ist eine Sünde. Wenn ihr gesündigt habt, dann steht in 1. Johannes 1, Vers 9 und 2, 1 bis 2, wenn ihr gesündigt habt, dann flieht nicht vor Gott. Geht sofort zu Gott, bekennt eure Sünde und er ist treu und gerecht und er vergibt uns. Also, wenn wir einen Fehler machen, dann nicht weg von Gott rennen und mit den Problemen rumlaufen und sagen, oh, ich bin so schlecht, oh, ich bin ein Sünder und so weiter und so fort. Nein, mach gerade das Gegenteil. Geh zu Gott. Und das fordert manchmal Demut. Uff, man schämt sich, man ist ja so schlecht. Das stimmt. Und deswegen brauchen wir Jesus. Statt zu fliehen, renn zu Gott. Amen. Und Gott geht nicht gegen dich. Er wird dich annehmen. Nächster Punkt, vierter Punkt, ist das Wort Gottes. Jeden Tag mit dem Wunsch, die Bibel zu lesen und Jesus zu begegnen. Nicht um zu lesen, aber habt den Wunsch. Jesus, ich will was von dir entdecken. Bitte rede zu mir. Mach etwas in mein Leben. Weil wir haben eine Beziehung mit einem lebendigen Gott, nicht mit einem toten Gott. Johannes 5, Vers 39 bis 40. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Man kann die Bibel lesen und Gott trotzdem Jesus nicht kennen. Du kannst ein Gesetz draus machen. Also wenn du die Bibel liest, musst du deinen Wunsch in deinem Herzen haben. Herr, ich will was Lebendiges haben. Ich will dich begegnen, wenn ich dein Wort lese. Rede zu mir. Zeig mir in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Oder zeig mir, ich brauche eine Ermutigung. Ich brauche was Gutes. Ich brauche ein Wort von dir. Siehst du, du kennst meine Situation. Zum Beispiel, du hast Probleme in einem Bereich in deinem Leben. Dann sagst du, mit Finanzen zum Beispiel, sagst Gott, ich brauche ein Wort von dir. Kannst im Gebet kriegen, auf einmal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kannst in den Gedanken bekommen oder in deinem Herz. Aber du kannst auch bekommen, indem du das Wort liest. Du nimmst dir Zeit am Morgen, du schlägst deine Bibel auf und du liest und auf einmal, bam, dieses Wort trifft dich. Und da weißt du hundertprozentig, dass es Gott ist. Weil es kommt direkt aus seinem Wort. Gedanke, könnte nicht sein, sind meine eigenen Gedanken, ist vielleicht der Teufel. Weiß man nie. Und deswegen, das Wort ist wunderbar. Das Wort, was hat es noch für einen Vorteil? Lesen wir in Römer. Also hat viele Vorteile. Das wäre 20 Predige für sich allein über das Wort. Aber ganz kurz, was es uns bringt. Römer 5, Vers 4. Römer 5, Vers 4. Geduld aber, Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Das ist, was das Wort Gottes uns bringt. Geduld, Bewahrung und Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnung. Und die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das Wort tut uns ermutigen. Das Wort gibt uns Hoffnung. Und du und ich, wir brauchen Hoffnung. Amen. Jeder von uns braucht Hoffnung. Was macht das Wort Gottes noch? 2. Timotheus 3. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Das sind Sachen, wie man normalerweise Bibelvers, wie man auswendig lernen kann. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Jede von Gott angegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. Das ist, was das Wort Gottes macht mit uns. Amen. Ist ein Wasserbad für unsere Sinne. Früher, das Wort Gottes, im Alten Testament, bevor sie in den Vorhof gegangen sind, müsste die Priester sich die Hände waschen. Ja? Und indem sie sich die Hände gewaschen haben, das war vorbereitet, alles mit Glas. Und sie haben sich da rein gesehen. Und es ist gut für uns, dass wir das Wort Gottes sehen, ist wie ein Spiegel, sagt die Bibel, damit wir sehen, wo wir stehen vor Gott, und Gott kann Sachen ändern. Gott verdammt uns nicht, wenn er uns was zeigt, ist es, um uns frei zu machen, damit wir weitergehen können mit ihm, damit er mehr und mehr Raum in uns gewinnen kann, damit er das Land, wie der Teufel uns geklaut hat, zurücknehmen kann. Wollt ihr das? Amen. Wollt ihr frei sein? Aber ein guter Gott. Was macht noch die Bibel? Epheser 6. Epheser 6, Vers 17. Epheser 6, Vers 17. Heute ist sehr viel Bibel. Ist für die, wie die letzten zwei Monate keine Bibel gelesen haben. Wir lesen ein bisschen mehr heute. Epheser 6, Vers 17. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Nehmt das Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Was ist ein Schwert? Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidig. Es trennt Mark, Bein und Seele und so weiter. Ein zweischneidiges Schwert. Warum zweischneidig? Einmal für dich und einmal für andere. Oder gegen den Teufel, nicht gegen deine Brüder und deine Schwester. Kannst du auch benutzen, wenn sie nicht im Geist sind, wenn sie unter einem falschen Geist sind. Aber nicht um zu töten, sondern um zur Heilung zu bringen. Einmal habe ich gebetet und habe gesagt, und Gott hat mir gezeigt, er hat mir ein Schwert gegeben. Es war eine harte Botschaft, die ich bringen müsste in eine Gemeinde. Es war richtig hart. Und dann bete ich und auf einmal zeigt mir Gott ein Schwert. Und ich sehe das Schwert und um dieses Schwert herum war wie ein Wirbelwind. Wie ein Wind um dieses Schwert herum. Und er hat gesagt, ja, aber Gott, was ist das? Und dann hat Gott gesagt, das ist das Schwert, aber drumherum ist Sanftmut und Liebe, damit niemand verletzt wird. Amen. Gott ist gut. Es kann hart sein, aber er schneidet. Weil Gott dich liebt, wird er Sachen in dein Leben schneiden. Er ist der Weingärtner und er möchte, dass du noch mehr Frucht tragst. Und deswegen schneidet er manche Sachen ab. Und das tut gut. Nachher ist man freier. Manchmal tut es weh am Anfang, aber nachher ist es gut. Ist wie der Frau, wenn sie schwanger ist. Wenn sie schwanger ist, manchmal, es tut weh, wenn der Kind da ist und dann kann sie nicht schlafen nachts und so weiter. Aber wenn der Kind kommt, ist alle Schwärze sind vergessen. Der ist so schön. Und so ist es mit uns. Gott kommt mit seinem Schwert, er schneidet ein bisschen und dann tut es weh, aber nachher kommt was Wunderbares raus. Amen. Das Wort Gottes ist eine Waffe, gegen den Teufel zu kämpfen. Das könnt ihr auch noch lesen in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Ich werde nicht alles lesen, weil sonst ist es zu viel. Könnt ihr nachlesen? Matthäus 4, 1 bis 11. Fünfter Punkt. Seid voll Heiligen Geist. Amen. Amen. Voll Heiligen Geist. Das bedeutet, wenn du noch nicht die Taufe im Heiligen Geist hast, heute Abend ist die Zeit für dich. Kannst du empfangen. Amen. Wie empfängt man die Taufe im Heiligen Geist? Ganz kurz. Wie hast du deine Rettung empfangen? Einfach. Du hast gesagt, ja, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, alles ist vollbracht vor 2000 Jahren. Am Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Du musst nur hingehen und sagen, ja, ich empfange. Wie ein kleines Kind. Brauchst dich nicht anzustrengen. Es kommt. Brauchst nichts zu machen. Es kommt, du musst nur nehmen, im Glaube. Alles bei Gott ist Gnade und du erlangst alle Sachen bei Gott durch Gnade und Glaube. Musst ihm nur glauben. Nicht, weil du viele Leistungen machst, nicht, weil du 10 Stunden betest auf einer Hand oder auf zwei Hände. Ist einfach Gnade, ist ein Geschenk Gottes. Es ist da, du musst kommen wie ein kleines Kind. Papa hat alles vorbereitet. Amen. Ist wie ein kleines Kind. Wenn die Mama sagt, essen, mit 3 Jahren sitzt du nicht an den Tisch und fängt dann zu denken, ja, Moment mal, Papa ist arbeitslos, ist kein Geld auf dem Konto, gibt es jetzt Essen? Nein, der denkt nicht, der wartet, ja, es kommt, ah, danke Mama, und dann ist er. Und so müssen wir sein. Gott ist Millionär, der ist nicht arbeitslos. Der hat kein Problem mit diesen Sachen. Also, wir können ihm vertrauen. Wenn er sagt, das ist für uns, wenn wir einen Stein bieten, sagt die Bibel? Nein. Wird er uns keinen Stein geben. So ist es. Wenn wir uns ein Brot bieten, wird er uns keinen Stein geben. Amen. Manchmal die Brüder und die Schwestern, die geben so schon genug Steine manchmal. Das ist auch nicht gut. Okay, also seid voll Heiligen Geist. Und dann, wir müssen leben in Vergebung untereinander. Untereinander in Vergebung. Wir müssen uns vergeben. Wenn du nicht vergeben hast, hast du eine offene Tür. Wir müssen ständig, Jesus ist gekommen, um eine Wiederherstellung zu machen zwischen Gott und uns. Ja? Und so muss es sein zwischen uns. Wir müssen uns lieben. Das lesen wir in Johannes 20. Johannes 20, Vers 22 und 23. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfang den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Also wir müssen uns gegenseitig vergeben. Wenn du was hast in deinem Leben gegen irgendjemanden, ist Zeit, Buße zu tun und zu sagen, okay, ich vergib. Ja, aber für mich ist es schwer zu vergeben. Jesus hat er vergeben. Er hat dir alle Schuld vergeben. Alle Mist, wie du gemacht hast in deinem Leben. Vielleicht hast du viel gemacht. Ich habe sehr viel Mist gemacht. Und ich kann einfach vergeben. Ist nicht immer einfach. Aber ich kann einfach vergeben. Weil ich denke nicht, oh, der hat mir das und das gemacht. Ich denke, Mensch, ich war so ein böser Mensch. Und Gott hat mir alles vergeben. Ich habe es nicht verdient. Und das macht, dass ich Gnade empfangen habe. Und ich kann Gnade weitergeben. Wenn du Gnade empfängst und du kannst nicht weitergeben, dann ist wie ein Herz ist verstockt. Und dann das Wasser fängt an zu stinken nach einer gewissen Zeit. Und deswegen öffne die Wasserhahn und lass das Wasser raus. Vergib und leb in der Gnade Gottes. Amen. Wenn du nicht in der Gnade Gottes lebst, ist wie eine Arena. Eine Arena. Ja, sagt man so auf Deutsch? Wo die Löwe drinnen sind und kämpfen und die Stiere und was weiß ich alles, was sie da reinmachen. Und dann sitzt du oben auf die Stühle. Schön angenehm, ah, die Gnade Gottes, alles wunderbar. Dann lebst du in dem Bereich, wo Gott ist. Wenn du nicht vergibst, gehst du unter, wo der Kampf ist. Und die Gnade Gottes ist weg. Ihr wird vergeben, wenn ihr vergibt. Ihr empfängt die Gnade, aber wenn ihr nicht, ihr wird gemessen nach dem Maß, wie ihr misst. Das sagt die Bibel ganz klar. Also ist eine Voraussetzung zu vergeben. Das macht, dass wir frei sind, weil wenn wir nicht vergeben, lesen wir in Matthäus 18, das ist ganz wichtig, Matthäus 18, Vers 34. Christen haben manchmal Probleme, weil das Einfachste tun sie nicht. Sie wissen alles über die Sexualität von der Engel, aber das Einfachste, was in der Bibel steht, das machen sie nicht. Was nutzt mir, alle Kenntnis zu haben und alles Mögliche zu wissen und nicht das normale Evangelium zu leben? Ja? Man kommt zu Leuten, die wissen, oh, das ist blau, das ist grün, da kommt dies, da kommt Zell. Sie haben viel Erkenntnis. Aber das einfache Evangelium. Leben wir nur das einfache Evangelium? Lieben wir uns noch einander? Haben wir noch Barmherzigkeit für die Verlorenen? Wieder normal werden. Ganz normal sein. Und nicht ständig Halleluja, preis dem Herrn und was weiß ich alles. Ich muss aufhören mit diesem religiösen frommen Zeug. Ehrlich, Wir müssen normal sein. Überlegt immer, wenn ein Ungläubiger reinkommt, was würden die Leute denken? Ich habe schon so viele Sachen erlebt in Gemeinde. Manchmal habe ich Lust zu sagen, Mensch, halt jetzt mal deinen Schnabel. Die Leute manchmal, die sind komisch. Die sind nicht mehr normal. Und die glauben nur, dass sie geistig sind. Aber geistig zu sein, ist normal zu sein. Jesus war normal. Und er war geistiger als wir alle. Er war ganz normal. Er hat den Leuten geholfen, er hat sie geliebt, er hat mit Kranken gebetet, er war normal. Er hat gearbeitet 30 Jahre. Manche glauben, dass sie geistlich sind, weil sie nicht mehr arbeiten. Ich kenne einen Pastor, der sagt, ich bin Pastor, ich möchte dich mal einladen. Und der Heilige Geist spricht zu mir, sagt mir, frag ihn, wie viele Leute das er habt in der Gemeinde. Und ich sage, ah, das kann ich nicht machen, Herr. Frag ihn, wie viele Leute das er hat. Ah, kann ich nicht machen, Herr. Habe ihn gemacht. Ruf ihn meinen Freund an, sage, du, kennst du den Pastor? Ja, ja. Sag, ja, wie viele Leute hat er in der Gemeinde? Ja, 2 Leute. Aha, interessant. Ja, und er arbeitet nicht. Aha, ja, wieso arbeitet er nicht? Ja, er sagt, ein Diener Gottes kann nur ein Diener Gottes sein, wenn er nicht arbeitet und dies und Zell und Jens. Seht ihr, total neben der Kappe. Und er will Pastor sein für 2 Leute, die armen Leute. Man kann echt für sie beten. Wenn der Hirte einen Knall hat, wie glaubt ihr, wie die Leute sind in der Gemeinde? Vor kurzem habe ich eine Geschichte gehört, dass irgendwo in das große Deutschland eine ganze viele Leute nach Norwegen gehen. Weil jemand hat gesagt, wir gehen alle nach Norwegen. Gott hätte ihm gesagt, und was weiß ich alles. Seht ihr, was alles passiert im Volk Christi, im Leib Christi? Du brauchst eine Beziehung. Nicht mit einem Pastor, als alle, nicht mit einer Frau, das ist alles gut und recht, aber als Erster mit dem lebendigen Gott. Weil wenn du Jesus nachfolgst, dann bleibst du normal. Weil er ist normal. Und er ist hundertprozentig ohne Fehler. Dein Pastor, der hat Fehler. Er ist ein Mensch wie du und ich. Ich habe Fehler. Jeder von uns hat Fehler. Also schau auf das Modell, das originale Modell. Das ist Jesus. Schau auf ihn und schau nicht auf die Fehler von der anderen. Nimm das Gute, behalt das Gute. Und erlaub den Heiligen Geist, dass er deinen Charakter verändert. Habe einen Wunsch in dir, wie Jesus zu sein. Wie Jesus zu sein. Dieser Wunsch ist nicht von dir, ist vom Heiligen Geist in dir. Er möchte, dass du ähnlich wirst wie Jesus. Und du kannst dazu stimmen. Galater 5, Vers 22. Das sind die Früchte des Geistes. Oder 1. Korinther 13, Vers 4, 7. Das ist die Liebe. Und das ist Jesus. Charakter ist wichtiger. Gabe, die fällt dir drauf. Bist frisch bekehrt, kannst prophezeien, kannst Tote auf den Weg, kannst alles machen. Was ist das? Ist von Gott ein Geschenk. Aber Charakter, da muss man manchmal arbeiten. Manchmal ist man zornig oder hat man Probleme. Und da muss man sagen, Gott, vergib mir, bitte nimm mir diese Sachen weg. Und das kostet. Das kostet manchmal einen Preis. Veränderung. Aber ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Wir müssen unser Kreuz täglich auf uns nehmen, damit er leben kann in uns. Ich bin es nicht mehr, wie lebt, sondern Christus in mir. Dann betet, dass euch Gott Geistesgaben gibt, damit ihr Gott dienen könnt. 1. Korinther 14, Vers 1. Wir sollen nach der Gabe trachten. 1. Korinther 14, Vers 1. Trachtet nach die Gabe, aber nicht, um zu sagen, dass du Gaben hast, um zu dienen. Gabe, Salbung ist immer gegeben, um anderen Menschen zu dienen. 6. Punkt. Entwickle einen Lebensstil von Lobpreis und von Dankbarkeit. Entwickle einen Lebensstil von Lobpreis und Dankbarkeit. Denk nicht immer, was alles falsch geht in deinem Leben. Erinnere dich an die Güte des Herrn. Psalm 103, Vers 1. Meine Seele, vergiss nicht alle gute Taten, wie Gott für dich getan hat. Sprich zu deiner Seele. Sprich zu deiner Seele. Sag in Jesu Namen, jetzt bleib ruhig da drinnen und hör auf, dich zu beschweren und du wirst jetzt Gott loben. Du wirst Gott loben. Sogar, wenn es schwierig ist. Philipper 4, Vers 4. Das ist der Vers Allrad, 4x4. Mit dem kommst du überall durch. Philipper 4, 4. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde alle Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Ist nur der 4, Entschuldigung. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Freude ist eine wunderbare Waffe. Freude ist was Wunderbares. Vor dein Angesicht ist die Fülle der Freude. Psalm 16, Vers 1, 11. Wenn du keine Freude hast, geh zu Gott und hol die Freude bei ihm. Er ist die Quelle für alles, was du brauchst. Wir sollen in der Freude leben. Der Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht an der Umstände. Der Freude an der Umstände. Kriegst du ein neues Auto, ist schön. Und freust dich. Das ist gut. Aber freu dich am Herrn. Sag, Herr, ich danke dir für das Auto, weil er hat es dir geschenkt. Ist so oder nicht? Und wir sollen uns am Herrn freuen. Jeden Tag danke Jesus, für was du für mich getan hast am Kreuz. Wir sollen uns die Sachen wieder ins Bewusstsein bringen. Ständig, ständig. Nicht auf die Situation schauen. Auf was du schaust, das wird wachsen. Wenn du auf deine Probleme schaust, hast du große Probleme. Wenn du auf Jesus schaust, hast du einen großen Jesus. Auf was willst du schauen? Ich will auf Jesus schauen. Amen. Es ist nicht eine Lüge, wenn du Gott lobst. Weil Gott zu loben, ist nicht abhängig von deinen Umständen oder deiner Situation. Gott ist würdig, gelobt zu werden. Es hängt nicht von deiner Situation an. Ich fühle mich gut, also werde ich Gott loben. Ich fühle mich nicht gut, werde ich Gott nicht loben. Die Bibel spricht von Lobpreisopfer. Ein Opfer kostet was. Ich komme manchmal in die Gemeinde, ich bin sauer, es geht mir nicht gut, meine Seele spinnt. Er sagt, jetzt in Jesu Namen, jetzt wirst du Herr loben und du bleibst still da drinnen. Und du lobst ihn und ist mir egal, wie es aussieht. Und dann fange ich an, Gott zu loben, ich fange an, in Zunge zu singen und dann kommt die Salbung und der ganze Mist geht weg. Amen. Amen. Ach, Gott ist gut. Gott ist gut. Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deine Wille war sie und wurde sie geschaffen. Würdig bist du, unser Herr und Gott. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben. Nicht, weil es uns gut geht. Es geht um ihn. Es geht nicht um dich und deine Situation. Es geht um ihn. Das könnt ihr auch noch lesen im Psalm 42, Vers 12. Wir sollen ein Lobpreisopfer bringen. Psalm 42, Vers 12 und Hebräer 13, Vers 15. Wir wissen, dass Gott die Kontrolle hat über unser Leben. Und wir müssen lernen, Gott zu danken in den Umständen, wo wir sind. Gott, was willst du mir lernen? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wieso sind die Umstände so? Wenn du nicht arbeitest und du hast kein Geld, dann ist Gott nicht schuld. Dann sind die Umstände deine Dummheit. Entschuldigung, 99% von den Problemen von den Christen ist wegen ihrer Dummheit. Es ist hart, was ich sage, aber denk mal darüber nach. Denk wirklich darüber nach. Dann sagt man, oh, Gott ist schuld. Oder meine Frau, die ist sowieso. Die ist sowieso, und die Kinder auch noch. Die sind sowieso immer schuld. Kennt ihr das? Eva und Adam. Adam, wo bist du? Wieso hast du gesündigt? Meine Frau ist schuld. Und die Frau, die Schlange ist schuld. So die Schuld bei dir selber. Wir müssen wissen, dass Gott alles benutzt und er verwandelt den Fluch in Segen. Alles dient zum Besten für die, die Gott lieben. Römer 8, Vers 28. Aber wir müssen lernen, wenn du krank bist, ist nicht von Gott. Nicht sagen, oh Gott, ich bin jetzt krank, ich danke dir für diese Krankheit. Bestimmt werde ich demütiger durch diese Krankheit. Ja, das ist Religion. Das hat nichts mit Gott zu tun. Weil Jesus hat unsere Krankheit getragen, er hat den Fluch, er hat alles am Kreuz getragen. Also, wenn du was annimmst, wie Gott nicht will, dann ist es wieder unsere Dummheit. Ist nicht der Wille Gottes, dass du krank bist. Jesus ist gekommen, um die Leute zu heilen, um die Leute zu befreien. Amen. Krankheit ist nicht von Gott. Amen. Amen. Gut. Glaubt ihr das? Ja. Gut. Schon werde ich mit euch beten, Herr. Du weißt, kann man nicht raustreiben. Entschuldigung. Schade. Schade. Der Feind wird immer versuchen, unsere Glaube und unsere Zuversicht zu Gott wird immer versuchen, wegzunehmen. Er wird versuchen, dass wir bitter werden und sauer werden gegen Gott. Und er wird manchmal versuchen, siehst du die Situation, hättest du Gott nicht geglaubt, wäre das nicht in deinem Leben. Er versucht immer, er ist der Vater der Lüge und er versucht immer, dass wir gegen Gott gehen. Er versucht uns ein falsches Bild von Gott zu geben. Ich gehe zu Gott, weil ich weiß, dass er für mich ist, dass er gut ist und dass seine Pläne sowieso wunderbar sind für mein Leben. Deswegen gehe ich zu ihm. Aber wenn ich glaube, dass Gott nicht gut ist, dass er oben sitzt im Himmel und das hast du nicht erfüllt und das hast du nicht erfüllt und diese Punkte hast du nicht erfüllt und diese Gesetze sowieso nicht, habe keinen Bock dahin zu gehen. Oder? Wie seid ihr?
Aber Gott ist gut. Wir müssen wieder die Güte Gottes erkennen. Und seine Güte wird uns zur Umkehr führen. Nicht, weil er uns bestrafen will, aber er will, dass wir freier werden. Er will, dass wir noch glücklicher sind. Er will, dass es uns gut geht. Das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass deine Seele es gut geht. Amen. Gott ist gut. Wir müssen kämpfen dagegen und wir müssen in allem Gott danken. Das könnt ihr nachlesen in Epheser 5, Vers 20. Dankt Gott in allem. Also nicht für Krankheit, aber schon allem. Dank Gott. Manchmal denke ich, Gott, ich habe Zeit in meinem Leben, wo ich denke, Gott, ich nehme das Frühstück am Morgen, fange an zu beten und Gott ist so gut. Ich denke, Gott, es gibt Leute, die haben nichts zu essen. Und es ist nicht die Selbstverständlichkeit, dass wir was zu essen haben. Für das können wir Gott danken. Für Kleinigkeiten. Aber wir sind so in einem Zug, jeder von uns, wir sind alle gleich. Und deswegen kann ich davon reden. Ich weiß, dass du gleich bist. Keiner von uns ist besser. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Und wir sind Menschen. Wir kommen so schnell in einen Zug rein, wo wir denken, ah, das ist ja selbstverständlich. Ist alles normal. Es ist nicht normal. Wenn wir jeden Tag zu essen haben, ist der Güte Gottes. Und wir können Gott danken dafür, wenn wir nicht krank sind. Man sieht immer die Situation, wenn man drinnen ist. Oh, wenn man nicht krank ist, denkt man, so schlimm ist es nicht. Aber wenn man sieht, dass jemand krank ist, wenn jemand in der Krankheit ist, dann weiß er, was es ist, gesund zu sein. Solange wie er nicht krank ist, denkt er, ist normal. Ist ja kein Problem. Aber alles ist die Gnade Gottes. Wir können Gott wirklich von ganzem Herzen danken. Siebter Punkt. Fängt ein Herz von einem Diener zu entwickeln. Ein dienendes Herz zu entwickeln. Zum Beispiel der Rasenmähen. Oder der Staubsauger machen. Oder die Teller putzen. Ja, das ist nicht geistig, Bruder. Weißt, ich habe einen Dienst als Prophet in der Gemeinde. Das ist nichts für mich. Oder ich habe diesen Dienst. Ich bin ja berufen, Pastor zu sein irgendwann mal. Ich kann ja nicht den Staubsauger machen. Aha, wer sagt das? Deine Bequemlichkeit. Deine Faulheit? Wer sagt dir das? Jesus sagt was anderes. Jesus sagt, der, wie der Größte sein will, der sei der Diener aller. Jesus hat sich gedemütigt und ist der Diener aller geworden. Und das ist, was Gott zählt. Gott schaut auf das. Und ich schaue immer auf Leute, wenn sie ein dienendes Herz haben. Oft haben sie eine Berufung auf ihrem Leben. Leute können prophezeien 20 Jahre über jemanden, bis dass er tot ist mit seiner Prophetie. Es wird sich nichts verändern, wenn er kein dienendes Herz hat. Ein dienendes Herz, das ist, was Gott schaut. Weil du schaust nicht mehr auf dich, du wirst frei von dich selbst und du fängst an, andere zu dienen. Also, fängt an, in der Gemeinde, an der Arbeit, bei den Nachbarn zu dienen. Weil der Feind kennt so viele Leute, wie auf sich selbst zentriert sind. Wenn der Sündenfall war, was hat Adam und Eva zuerst gemacht? Wir sind nackt. Sie haben zuerst auf sich selbst geschaut, nicht auf die anderen. Vorher waren ihre Augen immer auf Gott. Aber durch den Sündenfall, Introspektion, sagt man so auf Deutsch, Bauchnabel, ständig auf den Bauchnabel geschaut. Müssen wir nicht. Ihr sollt auf die andere schauen, auf die Nöte von der anderen. Wenn du das tust, ich kann dir eins versprechen, Gott wird sich um dich kümmern. Kümmere dich um die andere und Gott kümmert dich um dich. Amen. Weil zu viele Leute schauen nur auf sich selbst. Wenn wir uns selbst vergessen und wir versuchen, ein Segen zu sein für den anderen, kommen wir ganz genau in das Herz Jesus. Lukas 9, Vers 23. Lukas 9, Vers 23. Das ist das Herz Jesus. Zu allem sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Amen. Wenn wir unser Leben verlieren für anderen, wenn der Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, trägt er viel Frucht. Wenn er nicht stirbt, wird er keine Frucht tragen. Das ist in der Natur ist es so. Und das Gleiche gilt für uns. Gott spricht so deutlich und so viel mit Bildern. Er weiß, wir brauchen das. Der Weizenkorn, er fällt, er stirbt. Und dann kommt was raus. Und bei uns ist das Gleiche. Wenn wir nicht sterben, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen, die ganzen Sachen, wenn wir das nicht tun, wenn wir nur zu uns selber leben, dann müssen wir uns fragen, haben wir wirklich eine Begegnung mit Jesus? Leben wir wirklich mit Jesus? Ist er wirklich der Herr? Oder sind wir immer noch der Herr? Wenn du der Herr bist, dann schaust du auf deine Bedürfnisse. Wenn er der Herr ist, dann fangst du an, auf die Bedürfnisse von anderen zu schauen. Ich sage nicht, dass es keine Zeiten gibt in unserem Leben, wo wir auf uns selber schauen müssen. Aber wenn ständig ist, du bist 10 Jahre Christ und seit 10 Jahren schaust du nur auf dich selbst und du laufst nur herum mit deinen Problemen. Meine Probleme. Jesus hat gesagt, gibt alle Sorgen, werft alle Sorgen auf ihn. Da hast du nicht viel gelernt, es tut mir leid. Wir müssen lernen, alles abzugeben und die anderen zu dienen. Benutzt die Gabe und die Fähigkeit, um anderen zu helfen. Was sind deine Gabe und deine Fähigkeiten? Sehr einfach. Was machst du gern? Wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Was machst du gern? Schlafen? Ja, da kannst du nicht die anderen dienen mit Schlafen. Das geht nicht. Aber was machst du gern? Zum Beispiel der eine spielt gern Musik. Schau, ob du keine Berufung hast für den Lobpreis. Schaut, Gott ist natürlich. Was du gern tust, ist öfters, was Gott in dir reingelegt hat. Gott ist nicht, oh, das tust du nicht gern, also das ist deine Berufung. Gott ist nicht so. Ja, Gott ist nicht so, oh, du musst leiden, du musst leiden. Du musst deine ganze Sünde musst du einzahlen. Du musst das und das machen. Nein, ist Religion. Er hat für uns bezahlt. Wir können nichts dazu fügen. Jesus plus irgendwas, egal, nichts. Oh, das ist ein hartes Wort. Jesus ohne etwas, Jesus allein, das ist alles. Amen. Du kannst nichts dazufügen, aber du kannst auch nichts wegnehmen. Er ist alles. Amen. Sind nicht unsere Werke, unsere frommen Werke oder unsere frommen Gebete. Manchmal höre ich Gebete, die Leute zitieren die Bibel. Glaubst du, Gott kennt nicht die Bibel?